Sie haben ja alle gehört vom Second Machine Age, das berühmte Buch von Brynjolfsson und McAfee. Und McAfee war ja auch auf Europa-Tour, um das Buch zu promoten. Und bei einem seiner Vorträge wurden ihm dann ein paar Produktivitätszahlen gezeigt. Und da hatte er keine gute Antwort drauf. Und ich zeige Ihnen jetzt auch mal was. Ist manchmal gut, um langfristig zu schauen. Ich habe hier das Wachstum der Wertschöpfung pro Arbeitsstunde, also die Arbeitsproduktivität, die Wachstumsraten, geglättet mit dem dreijährigen gleitenden Durchschnitt von 1951 bis 2014. Und wir sehen dann die Wirtschaftswunderperiode, 50er, 60er Jahre, aber dann in den 70er Jahren geht es steil runter. Das ist also der Bruch Mitte der 70er Jahre. Ich würde das auch interpretieren als das Auslaufen eines langfristigen Kondratjew-Zyklus, aber das will ich jetzt leider hier nicht behandeln. Interessant ist dann, in den 70er, 80er Jahren haben wir also erheblich weniger Produktivitätswachstum. Und dann ist interessant, dass das alte Europa, das ist die grüne Linie, es in der Zeit immer noch besser tut als die USA, die blaue Linie. Relativ lange Periode, aber dann 1995 bis 2005 ist auf einmal eine Wiederbelebung in den USA. Also das waren ja die Symptome, die auch der Grund waren für diese Dotcom-Euphorie. Das war praktisch der Silicon Valley-Effekt. Und die schlechte Botschaft scheint zu sein, dass der Silicon Valley-Effekt mehr oder weniger erschöpft ist inzwischen. Natürlich gibt es noch erhebliche Entwicklungen in der Industrie, in der IT-Industrie. Aber offenbar ist es mehr Evolution als Revolution. Es geht halt schrittweise besser und hier und da sind schon abnehmende Grenzerträge. Wenn Sie sich die Zahlen gut anschauen, dann sehen Sie, dass also die USA im Moment auf der Nulllinie sitzen. Da waren sogar Jahre, dass es ein bisschen negativ war. Japan sitzt auf 0,2, 0,3 im letzten Jahr. Und die Europäische Union, EU12, schafft gerade noch so 0,4, 0,5% Wachstum der Wertschöpfung pro Arbeitsstunde. Das ist also ein schwerer Kontrast mit den Geschichten, die wir davor gehört haben. Man kriegt den Eindruck, auch aus den Vorträgen hier, auch aus dem Buch von Brynjolfsson und McAfee, es kommt eine gigantische Produktivitätsrevolution an und die vernichtet unsere Arbeitsplätze. Da wurde in Deutschland auch schon viel gerechnet, wie viel Prozent der Arbeitsplätze sind in der Gefahrenzone. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir beinahe, so niedrig produktives Wachstum, dass eigentlich Wachstum nur noch geschehen kann durch Arbeitseinsatz und nicht mehr durch Technologieeinsatz. So scheint es jedenfalls. Erstmal, warum ist diese Produktivitätskrise überhaupt wichtig? Wir haben in der Wirtschaft zwei Möglichkeiten, um zu wachsen. Entweder mehr Stunden arbeiten oder produktivere Stunden arbeiten, also mehr Arbeitsproduktivität. Ja, und wenn Option 2 nicht mehr funktioniert oder noch ganz, ganz wenig funktioniert, dann bleibt Option 1 übrig. Also meine Vorhersage ist, wir bekommen wahrscheinlich jetzt in allen drei Blöcken der Triade ein sehr arbeitsintensives, niedrigproduktives Wachstum, soweit es noch Wachstum gibt. Ich bin nicht so optimistisch über die Wachstumschancen in den folgenden Jahren. Vielleicht müssen wir uns einfach auf eine Art japanisches Szenario einstellen mit einer längeren Periode von sehr, sehr niedrigen Wachstumsraten, die kaum wenig über die Nulllinie rauskommen. Ja, warum ist das wichtig? Wertschöpfung, wissen die Volkswirte hier, ist identisch mit dem Nationalprodukt. Also bei niedrigem Produktivitätswachstum gibt es eben auch wenig zu verteilen. Und das bedeutet, ja, Probleme wie, ich habe das ja in den Niederlanden mitgemacht, wir haben ja schon seit 1980 in den Niederlanden dieselbe Produktivitätskrise, die Sie jetzt in Europa und Japan und Amerika in den letzten 5 bis 10 Jahren sehen. Wir haben ja schon ab den 80er Jahren eine konsequente Lohnzurückhaltungspolitik, die sich dann übersetzt in niedriges Wachstum. Europa hat ja in den 70er, 80er Jahren durchaus noch gut 2,5% Produktivitätswachstum geschafft. Die Niederlande saßen in der Nähe von 1%, ja. Und das schafft dann Probleme, man muss ständig sparen im öffentlichen Sektor, weil es gibt halt wenig zu verteilen. Man hat große Probleme mit der Finanzierung des demografischen Wandels, also das Pensionssystem wurde inzwischen auch einfacher und sparsamer gemacht. Und es gibt einen sehr großen Druck auf die Richtung Niedriglohnsektor und prekäre Beschäftigung. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Erklärungen dafür. Ich habe hier erstmal die keynesianische Erklärung, sehr bekannt von Professor Koh mit der Theorie der Bilanzrezession. Er sagt halt, alle, die Betriebe und die Privatpersonen, haben sich in der Zeit der großen Euphorie vor 2008 beim Aufblasen der Seifenblase, haben sich viel Kredit aufgenommen, haben viel Vermögenswerte gekauft und nach dem Platzen der Seifenblase sind die eben weniger wert und man probiert jetzt die Schulden zu sanieren und das führt dann im keynesianischen Kreislauf eben zu diesen Zuständen, weil die Ausgaben des einen sind nun einmal die Einkünfte eines anderen und wenn wir alle zugleich sparen, dann bekommen wir das keynesianische Sparparadox. Das würde auch vorhersagen, dass wir wahrscheinlich noch viel mehr Jahre haben werden mit niedrigem Wirtschaftswachstum. Na, ein interessantes Buch, ich habe es gerade gelesen, von David Gordon, trägt auch hierzu bei. Er lässt sehr überzeugend sehen, dass der IT-Boom in Amerika sozusagen seinen Höhepunkt gehabt hat. Es geht im Moment weniger Geld nach Start-ups, es gibt weniger Start-ups, es arbeiten weniger Leute in Start-ups, jünger als so viele Jahre. Also allerlei Symptome, die er gut beschreibt, er ist ja nicht nur Ökonom, er ist auch Historiker, deuten darauf, es gibt im Moment auch außer IT nicht so viele Durchbruchtechnologien, die wieder neues Wachstum kreieren könnten. Und der IT-Boom scheint also schon einigermaßen erschöpft zu sein. Da kommt natürlich in den nächsten Jahren noch viel Entwicklung. Aber es wird in der Tat eher der Evolution sein als Revolution. Ich will mich dann auf die dritte Erklärung konzentrieren für die nächsten Minuten. Ich denke, dass diese Produktivitätskrise auch etwas zu machen hat mit dem Triumph von der Angebotsökonomie. Wir hatten ja dieses goldene Zeitalter mit diesen hohen Produktivitätswachstumsraten, die ich habe sehen lassen. Dieses Wachstum bricht Anfang der 70er Jahre ein und dann hat der Keynesianismus in erster Instanz keine Antwort mehr. Dann kommt also die Angebotstheorie. Und die Angebotstheorie, das ist bekannt unter den Ökonomen, das sind die usual suspects, wo sie sich drauf konzentrieren, also keine Fiskalpolitik mehr. Wir müssen mehr Ungleichheit haben in der Einkommensverteilung. Der Sozialstaat muss sparsamer. Und vor allem, wir wollen auch keine Vollbeschäftigung mehr. Wir wollen eine natürliche Arbeitslosenrate, die hoch genug ist, um ausreichend Konkurrenz um die knappen Stellen zu gewährleisten. Und vor allem, der Arbeitsmarkt muss flexibilisiert werden. Das ist die neoklassische walrasianische Logik. Wir haben Lohnflexibilität nötig und eine Lockerung des Kündigungsschutzes. Und das entsteht in einer Zeit, 70er, 80er Jahre, wo doch die große Markteuphorie herrscht und man eigentlich sagt, der Markt irrt sich nie. Na, die Angebotsökonomie hat sich teilweise durchgesetzt. Wir wissen unter anderem aus dem Buch von Hall und Soskitschee, es gibt eigentlich zwei Typen Länder, jedenfalls bei der Jahrhundertwende wurde das Buch geschrieben, damals konnte man das sehr schön verteilen. Die angelsächsischen Länder mit ihren liberalisierten Arbeitsmärkten, mit flexiblem Kündigungsschutz und auch Lohnflexibilität nach unten. Und dann gibt es noch das alte Europa und Japan, die hinterherlaufen, die haben noch nicht verformt. Das sind die Coordinated Market Economies mit starren Arbeitsmärkten. Und dann kommt immer die Klage, ja, das alte Europa läuft hinterher, das alte Europa zögert zu lange mit Strukturreformen und darum haben wir noch Arbeitslosigkeit. Ich will Ihnen jetzt mal, das ist interessant, wir hatten ja diese Gruppe der liberalisierten Marktökonomien. Ab Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre haben die alle ihre Reformen durchgeführt, das alte Europa noch nicht. Und dann ist es interessant, um einfach mal nach den historischen Daten zu schauen, wie sich die zwei Systeme entwickelt haben. Ich habe ein paar Kernvariablen genommen und fange jetzt einfach mal an mit dem ersten. Ich habe hier die Reallöhne genommen, 1960 gleich 100. Und dann sehen wir in der Tat, diese Reformen, die da durchgeführt wurden in diesen fünf Ländern, haben in der Tat praktisch eine automatische Lohnzurückhaltung verursacht. Man hat einfach die Kräfteverhältnisse zwischen Arbeit und Kapital so verändert, dass die Lohnabschlüsse von allein sehr bescheiden sind. Interessant ist dann, wenn man nach dem Bruttonationalprodukt oder Bruttoinlandsprodukt schaut, dass sich die zwei Regimes eigentlich gar nicht so unterscheiden. Man sieht sehr wenig Unterschied im Wirtschaftswachstum. Interessant ist dann allerdings das Dritte, nämlich wenn wir Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde nehmen, das ist dann der Produktivitätsmaßstab, da sehen wir, dass das alte Europa erheblich bessere Leistungen hinsetzt als die angelsächsischen Länder. Ja, das erhebliche Unterschiede, das haben Sie auch gesehen in der ersten Figur, ne, diese Länder laufen sozusagen hinter Europa her. Und die Konsequenz davon ist natürlich, wenn ich dasselbe Wirtschaftswachstum habe, dasselbe Bruttoinlandsprodukt, aber Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde wächst bei mir schneller als bei den Nachbarn, dann habe ich eben auch weniger Arbeitsstunden nötig. Dann kriegen wir also diese Bilder. Ich habe hier die absolute Anzahl der Arbeitsstunden in der Volkswirtschaft, 1960 gleich 100. Und diese Bilder wurden oft genommen, um zu sagen, wir haben Probleme mit der Eurosklerose. Das eurosklerotische Europa schafft keine Arbeitsplätze. Die Angelsachsen haben eine Jobmaschine laufen. Und wenn man dann über Eurosklerose diskutiert, hat man nie das vorige Blatt gezeigt. Man hat immer diese Art von Daten gezeigt, nämlich Arbeitseinsatz. Es ist also ganz simpel, das ist ein logischer Zusammenhang zwischen den drei Grafiken. Ich habe ungefähr dasselbe Wirtschaftswachstum in beiden Systemen. Das Wirtschaftswachstum pro Arbeitsstunde ist in Europa viel höher. Wir sind einfach viel produktiver oder haben höhere Produktivitätswachstumsraten. Und die Folge ist dann, ja, wir haben eben weniger Arbeit nötig. Interessant ist auch, ja, wir arbeiten im Moment ungefähr 95% der Stunden, die wir 1960 gearbeitet haben, obwohl die Wirtschaft inzwischen die Wirtschaftsleistung mehr als vervierfacht ist. Und die Frage ist ja, wie haben wir das geschafft? Wir hatten ja in den 60er Jahren die Gastarbeiter, wir hatten die Frauen, die sich emanzipieren und auf den Arbeitsmarkt dringen. Und wie haben wir das eigentlich geschafft, dass wir trotzdem lange Zeit noch relativ niedrige Arbeitslosenquoten hatten? Das sitzt dann in der Arbeitszeitverkürzung. Bis 70er, 80er Jahre hat man eben regelmäßig die Arbeitszeit verkürzt und dann hat man das aufgefangen. Anfang der 70er Jahre hatten wir in Deutschland Vollbeschäftigung mit Wachstum, mit Arbeitslosenzahlen von rund 1%. Ne? Und das haben wir damals mit Arbeitszeitverkürzung gelöst. Inzwischen tun wir das nicht mehr, steigt auch die Arbeitslosigkeit. Um das Ganze zusammenzufassen nochmal, also die Flexiblen, die Strukturreformen des Arbeitsmarktes, die Deregulierung des Arbeitsmarktes verändert die Kräfteverhältnisse, weniger Lohnkostendruck, fürs Wirtschaftswachstum macht es im Prinzip nichts aus, aber es leidet schon zu niedrigen Produktivitätsgewinnen. Und durch die niedrigeren Produktivitätsgewinne hat man eben mehr Arbeitseinsatz nötig. Weniger Robots bedeutet eben mehr Hände. Und ja, das Problem ist nur, das Wachstum des Arbeitseinsatzes kann eigentlich nur mit diesen geringen Produktivitätsgewinnen nur stattfinden, indem man die Leute eben relativ schlecht bezahlt. Man muss also eine konsequente Strategie der Lohnzurückhaltung und auch der Prekarisierung von Arbeit haben, weil einfach der Verteilungsspielraum so gering ist. Wir hatten da also in Holland eine ganze Diskussion. Bei uns beginnt das ja schon in den 80er Jahren, dass ständig gespart werden muss wegen geringer Produktivitätszuwächse. Ich habe da behauptet, die traditionelle Argumentation stimmt nicht ganz. Es muss auch noch ein zweites Argument geben. Es kann nicht anders sein, als dass wir eine kausale Beziehung haben vom Lohnwachstum zum Produktivitätswachstum. Das wurde heftig bestritten. Also wir hatten da in den Medien und auch im niederländischen Wirtschaftsdienst, in den ökonomisch-statistischen Berichten, das ist ja die Schwester des Wirtschaftsdienstes, sehr heiße Diskussionen und sehr polemisch. Und wir haben dann wirklich von ab da gerechnet und es war ziemlich schwierig, aber ein bisschen ökonometrisch durchgerechnet für 2019 oder 20 Länder über 44 Jahre und finden am Ende in der Tat, es gibt diesen kausalen Zusammenhang und wir haben, weil das ja politisch bei uns sehr empfindlich ist und sehr polemisch diskutiert wird, wir haben es sehr, sehr lange gerechnet, um alle möglichen Robustheitschecks zu tun, um sicher zu sein, dass es stimmt. In verschiedenen Modellen kommen wir also zwischen 0,32 und 0,49 aus. Also 1% Lohnwachstum tut ungefähr 0,4% extra Wachstum der Wertschöpfung pro Arbeitsstunde oder umgekehrt Lohnzurückhaltung kostet also Produktivität. Wir haben das publiziert, bislang haben meine Gegner noch nicht reagiert. Ich bin mal gespannt, ob sie noch kommen. Und wir haben natürlich die gebräuchlichen Kontrollvariablen, die man dann in diesen Studien tut. Da ist unheimlich viel ausprobiert mit alternativen Spezifikationen, verschiedene Schätzmodelle. Wir haben das wirklich durch und durch gerechnet, um sicher zu sein, dass es stimmt. Und bislang ist keine Gegensprache. Und warum ist das dann so? Warum bekommen wir eine Kausalität von Löhnen zur Arbeitsproduktivität? Da gibt es drei neoklassische Modelle, die brauche ich bei den Ökonomen nicht zu erklären. Wir haben auch noch das Argument mit schöpferischer Zerstörung, aber alles in allem kommt es einfach auf diesen einen Punkt hinaus, nämlich wir bekommen durch Lohnzurückhaltung und Flexibilisierung eine langsamere Diffusion von Automatisierungstechnologie. Ich habe mal nachgeschaut, wir hatten da so eine schöne Statistik über die die Anzahl der Robots pro 10.000 Arbeitnehmern und die Niederlande nach 35 Jahren Lohnzurückhaltung sitzen ganz hinten drin in der Rangliste. Wir haben die geringste Anzahl von Robots pro 10.000 Arbeitnehmern in der OECD, so ungefähr, dank der Lohnzurückhaltung. Dafür haben wir sehr viele Arbeitsplätze, aber eben niedrig produktive und viele schlecht mager bezahlte Arbeitsplätze und beinahe keine Lohnerhöhung für die modalen Arbeitnehmer in den letzten 35 Jahren. Ja, gibt es noch andere Argumente? Die Strukturreformen des Arbeitsmarktes führen ja nicht nur zu Lohnzurückhaltung automatisch eingebaut. Sie haben auch Konsequenzen, vor allem der lockere Kündigungsschutz hat Konsequenzen für den Personalverlauf, für die Fluktuationen im Beschäftigungsstand. Leute bleiben kürzer beim selben Arbeitgeber. Das hat Einfluss auf die Loyalität von Menschen. Dadurch leckt Kenntnis schneller weg zu Konkurrenten. Es gibt eben größere externe Effekte, die dann schlecht sind für die Innovation. Was man sieht, ist auch, dass Betriebe, die sehr viel flexibilisiert haben, erheblich dickere Managementlagen haben als Betriebe, die noch eine feste Stammbelegschaft haben. Also es muss mehr Monitoring und Control stattfinden. Und alles in allem schwächt sich auch das organisatorische Gedächtnis der Betriebe. Also das Learning by Doing funktioniert weniger gut. Man muss eben eine gewisse Kontinuität im Personalbestand haben. Schulung wird natürlich auch weniger profitabel, wenn die Leute zu schnell weggehen. Und die Verschiebung im Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit führt auch zu mehr Macht für das Management. Und es hat dann Konsequenzen. Es gibt mehr Sonnenkönige, haben wir schöne Beispiele, die will ich jetzt nicht ausführen. Probleme von dieser Veränderung im Kräfteverhältnis ist auch, dass das Top-Management im Grunde viel weniger Gebrauch machen kann von der Expertise von unten. Leute haben regelrecht so zuweilen ein Incentive, um bestimmte Dinge, Informationen, wie die Arbeit effizienter gestaltet werden könnte, besser nicht zu erzählen, weil es könnte ja den Arbeitsplatz kosten. Und wenn man leicht zu entlassen ist, kann man besser den Mund halten. Und da entsteht auch in gewisser Hinsicht eine Angstkultur. Da gibt es eine interessante Studie beim National Bureau of Economic Research, dass Veränderungen im Kündigungsschutz auch direkt Konsequenzen haben dafür, dass die Leute dann riskantere oder weniger riskante Projekte aussuchen. Das Ganze hängt auch noch zusammen mit dem Innovationsmodell. Wir haben das sogenannte Schumpeter 1-Modell, was Schumpeter 1912 beschreibt in Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben auch das Schumpeter 2-Modell, was wir dann die kreative Akkumulation oder das Routinemodell nennen, wo dann in professionellen Laboratorien gearbeitet wird, nicht mehr in der Garage, und wo vor allem kontinuierliche Verbesserung von Produkten, Prozessen, Systemen stattfinden, kontinuierlicher Kenntnisentwicklung. Und einer der entscheidenden Unterschiede zwischen den zwei Modellen liegt in der Kenntnisbasis. Das Garage-Business-Modell lehnt sehr stark auf allgemeine Kenntnis, die allgemein verfügbar ist, während im anderen Modell, im Schumpeter-2-Modell, vor allem historisch akkumulierte, betriebsspezifische, Tacit-Kenntnis, Fachmannschaft eine Rolle spielt. Und was wir dann in den mikroökonomischen Studien finden, ist, dass in den Sektoren, die stark nach dem Schumpeter-1-Modell neigen, finden wir keine statistischen Zusammenhänge zwischen Kündigungsschutz, Deregulierung, Flexibilität der Arbeit und der Innovation, während wir in den vielen Sektoren, die zum zweiten Modell neigen, finden wir erhebliche, signifikant negative Effekte. Also mehr Flexibilität, mehr Zeitverträge, mehr Pseudoselbstständige, mehr Leiharbeit führt unvermeidlich zu niedrigeren Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität und zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass man F&E tut und innoviert. Und was wir also hier finden auf Makroniveau, finden wir auf Mikroniveau zurück, habe ich soeben gesagt. Sie stehen schon unter Druck, um schnell abzuschließen. Also wir wissen auf jeden Fall, das finden wir in verschiedenen Studien. Ich habe es jetzt gerade auch für das deutsche IAB-Panel haben wir es gerechnet. Müssen wir noch publizieren, aber es ist raus aus dem Computer. Wir finden auch in Deutschland die Betriebe, die viel Gebrauch machen von Flexarbeitern in diesen Sektoren, Schumpeter 2, haben also erheblich weniger Wachstum der Arbeitsproduktivität und der Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt investieren in F&E. Und was wir auch finden, die Managementbürokratien wachsen schnell, wenn das so ist. Also abzuschließen mit dem letzten Sheet. Wir haben jetzt, denke ich, zwei alternative Strategien, wo der Kapitalismus hin kann. Wir können mit der Angebotsökonomie weitergehen, also mit Strukturreformen zu flexiblen Arbeitsmärkten, lockerer Kündigungsschutz und so weiter. Was wir dann bekommen, ist auf jeden Fall mehr Ungleichheit. Und was wir auch bekommen, sehr viele Jobs, aber leider eben prekäre Jobs, weil es gibt wenig zu verteilen. Dank dem niedrigen Produktivitätswachstum bekommen wir viele prekäre Jobs. Alternative wäre, was ich das europäische Sozialmodell nennen würde, rigide Arbeitsmärkte, keine Strukturreformen, starker Versorgungsstaat und auch Investitionen, Bildung und Forschung. Was wir dann bekommen, ist ein hohes Tempo von arbeitsersparendem technischem Fortschritt, hochproduktive Stellen für gut geschützte Insider, aber die Kehrseite, ein sehr geringes Wachstum der Arbeitsproduktivität. Sobald Sie ein höheres Wachstum der Produktivität bekommen, haben Sie eben weniger Arbeitseinsatz nötig. Technologie ist der große Jobkiller. Und was wir dann tun müssten, wäre, was wir in den 50er, 60er Jahren getan haben, man muss eben einen Teil des Produktivitätsspielraums benutzen, um die Arbeitszeiten zu verkürzen. Wir müssen einfach daran denken, dass wir irgendwann mal 30 oder 25 Stunden arbeiten, anstatt 36, und dann ist das durchaus zu lösen. Also ich sage immer unseren Gewerkschaften, seid froh mit jedem Roboter, der einen Arbeiter ersetzt. Das erhöht unseren gesellschaftlichen Reichtum. Aber ihr müsst den Produktivitätsgewinn nicht nur für Lohnerhöhungen gebrauchen, sondern teilweise zumindest auch für Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich. Das ist eine schwere Botschaft für die Workaholics unter Ihnen. Für die normalen Menschen ist es vielleicht nicht so schlimm, um Arbeitsstunden zu substituieren für freie Zeit. Ich würde jedenfalls vorschlagen, wir können besser schlau und faul sein als dumm und fleißig. Die Angebotstheorie führt uns zu dem Zweiten, dass sehr viele Menschen sehr viel arbeiten. Wir sehen das in den USA auch unheimlich. Jeder hat einen Job, aber sie verdienen halt so wenig. Ne? Das ist das Problem. Die kleinen Selbstständigen im Dienstleistungssektor, die arbeiten ja zuweilen unter dem Minimumlohn. Ne? Das ist, denke ich, die Wahl, die wir haben. Ich habe mich entschieden für schlau und faul ist besser als dumm und fleißig. Also das zweite Modell wäre besser. Aber wir haben ja in Deutschland die Hartz-Reformen gehabt. Also ist schon reformt. Interessant vielleicht für die Leute vom Wirtschaftsministerium. Ich habe den Eindruck, dass man sich das in Deutschland nicht gut realisiert. Nach den Hartz-Reformen und durch die Lohnzurückhaltung ab der Jahrhundertwende ist das deutsche Produktivitätswachstum stark halbiert. Sie hatten in den 90er Jahren noch gut 2-2,5% pro Jahr. Das ist im Moment unter 1%. Und dadurch kriegen sie so viel Beschäftigungswachstum. Und die Gewerkschaften sind unheimlich froh über die Arbeitsplätze. Aber was man sich nicht realisiert, ist der Verteilungsspielraum wird knapp. Und das schafft eine ganze Reihe von Problemen, die Sie in den nächsten Jahren noch kennenlernen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.